Dann, meine Damen und Herren, müssen wir leider die Show abbrechen. Es gibt niemand, der wirklich vertraut.
Aber ich?
Also, wenn ich vorher nicht inspiriert worden wäre, hätte ich glatt Ja gesagt, aber ich glaube, das hätte Meckern weniger gegeben. Das wäre ja, ganz schwierig so ein paar Mann. So hatte ich eine gute Ausrede. Nicht also. Ja, das Herz, ich meine, das ist ja jetzt nicht die Diagrafe, und ich fand schon toll, dass das weiter rübergekommen ist. In Wirklichkeit sind die Diagrafe, ja, 50 Meter tief, kann sein, weiß ich nicht, aber ich habe gelesen, 3,5 Meter breit. Boah. Und den hat es wirklich gegeben. Den war längst noch nicht Mr. Schrittelfrei, wie ihr euch denken könnt, sondern Monsieur Blondin, das war ein Franzose, der vor 160 Jahren ist er tatsächlich über die Niagara-Fälle und auch tatsächlich mit einer Schuhkarre. Hat er echt gemacht. Ob sich die Geschichte so abgespielt hat, das ist mir allerdings nicht. Aber eine tolle Geschichte. Gott ist gegenwärtig. Untertitel rechnen wir damit. So, und jetzt zeige ich euch mal den Blondin. So sieht es da aus. Guck mal. Da geht er tatsächlich mit der Schubkarre und die Schubkarre ist ein bisschen präpariert. Das kann man sich denken, mit so Luftreifen, das funktioniert nicht gut. Es sind so mehr so wie Eisenbahnschienen auf zwei Seiten mit Rillen und dann funktioniert es. Um was geht es eigentlich bei dem Thema und warum machen wir so eine Show hier vorne? Es geht um alles. Es geht ums Leben. Es geht um die Existenz in den Himmel. In der Bibel, da gibt es einen Justizbeamten, der in eine tiefe persönliche Lebenskrise gerät, weil ihm alles misslingt. Es gibt ein Erdbeben und das Gefängnis geht kaputt und die Gefangenen wollen erst weglaufen, aber dann gibt es dann zwei Gefangene, die rufen alle zurück und sagen, nee, lass uns mal hier bleiben. Aber das schneidet er erstmal nicht, und weil er damals war Sitte, dass ein Justizbeamter mit seinem Leben für die Gefangenen haftete. Und deswegen beschloss er, sich das Leben zu nehmen. Ein Suizidversuch. Er wollte sich gerade ins Schwert stürzen. Da ertönte von hinten der Ruf, also den Vers, den man sich gleich merken kann, Bibelvers, wir sind alle noch hier. Wir sind alle noch hier. Und dann, völlig fertig, wie er war, fragte er die beiden, die waren Missionare, die zu Unrecht inhaftiert worden waren, was soll ich tun? Und das war eine ernstzunehmende Frage, was soll ich tun? Und da kam die Antwort von dem einen, der ist übrigens Paulus, glaube an Jesus, den Herrn, und du wirst gerettet werden. Im Grunde genommen so eine ähnliche Frage wie gerade eben der Showmaster. Glauben Sie, dass er das kann? Glauben Sie, dass er das kann? Das Wort Glauben ist, denke ich, klar geworden, geht viel, viel tiefer, als dass man mit dem Kopf über irgendetwas Bescheid weiß. Ob man irgendetwas für wahr hält, ob das wohl wahrscheinlich ist, dass er hier über die Niagara-Fälle kommt. Glauben heißt, sich vollkommen anvertrauen, selber in die Schubkarre zu steigen, sich mit Haut und Haaren jemand anvertrauen, sich Gott anvertrauen, mit Haut und Haaren, mit Geldbeutel, mit Terminkalender, mit Beziehung, alles unter die Herrschaft Jesu. Das ist Glauben. Viele meinen ja immer noch, Glaube heißt, naja, da muss man so bestimmte Dinge so für wahr halten. Da gibt es so ein Glaubensbekenntnis, den wir alle Christen gemeinsam haben. Das ist auch so. Ne? Glaubensbekenntnis steht in unseren Liederbüchern im Anhang. Wenn man das für wahr hält, dann ist man gläubig. Das stimmt aber nicht. Andere wieder, die meinen, man muss über ein bestimmtes Gebet sprechen. So ein vorformuliertes Gebet. Und wenn man das dann gesprochen hat, dann ist das gläubig. Und dann sind sie gerettet. Das stimmt aber nicht. Wer heil werden will, der muss sich komplett Gott anvertrauen. So wie der darüber will, sich komplett dem Blondin oder Mr. Schwindelfrei anvertrauen muss. Das Stück bringt es ausgezeichnet rüber, bringt es auf den Punkt. Willst du glauben? Komm in die Schubkarre. Du musst, das mussten auch die Hebräer in der Wüste lernen. Wer nicht lernt, in der Schule, der hat mit Konsequenzen zu rechnen, der muss eventuell ein Jahr wiederholen, und das ist schon ganz schön blöd, wenn man erst ein Jahr später ins Berufsleben kommt, das ist wie so ein Fleck irgendwie. Aber was ist, wenn man 40 Mal sitzen bleibt? Und genau das mussten die Hebräer 40 Mal sitzen bleiben. Boah. Wie es dazu kam, erzählt die Bibel im 4. Mose, Kapitel 13 und 14. Wusstet ihr, dass die Szene, die die Bibel beschreibt, im Ortsbild von Hemsbach vorkommt? Ich habe es gefunden. Wisst ihr, wo steht? Habt ihr das schon mal gesehen? 4. Mose 13 und 14. Gleich vorne an Hemsbach. So. Und jetzt kommt eine sehr lange Lesung. Ich bitte um Geduld und um Aufmerksamkeit. 4. Mose 13 und 14. Ich habe ausgewählte Verse genommen, damit es nicht zu lang wird. Der Herr sprach zu Mose: Sende Kundschafter nach Kanaan. Sie sollen sich in dem Land umsehen, das ich euch Israeliten geben will. Sucht dazu aus jedem Stamm einen angesehenen Mann aus. Mose tat, was der Herr ihm empfohlen hatte. Alle, die er in der Wüste Paran auswählte, gehörten zu den führenden Männern ihrer Stämme. Diese Männer beauftragte Mose, das Land zu erkunden. Die Männer brachen auf und erkundeten das Land Kanaan. Sie schnitten eine Weinrebe ab, die so schwer war, dass zwei Männer sie an einer Stange tragen mussten. 40 Tage lang erkundeten die 12 Männer das Land. Dann kehrten sie zurück. Sie sagten zu Mose: Wir sind in dem Land gewesen, in das du uns geschickt hast. Du hattest recht, dort fließen Milch und Honig. Sieh dir nur diese Früchte an. Allerdings leben mächtige Völker dort und ihre Städte sind gewaltige Festungen. Wir haben Anakiter gesehen. Das waren so große Leute, groß gewachsen, sowieso. Wie heißen diese in Ostafrika, diese hochgewachsenen Masai, genau so. Vielleicht muss man sich den so vorstellen. Riesig. Und in der Wüste Negev siedeln die Amalekiter, im Gebirge die Hethiter, Jebusiter und Amoriter. Außerdem wohnen am Mittelmeer und am Jordan die Kanaaniter. Da machten die Israeliten Mose wieder Vorwürfe. Kaleb versuchte sie zu beruhigen und rief: Wir sind stark genug, das Land zu erobern. Wir müssen nur losziehen und es in Besitz nehmen. Aber die anderen Kundschafter widersprachen: Gegen diese Völker können wir auf keinen Fall antreten. Sie sind viel stärker als wir. Und sie erzählten den Israeliten die schlimmsten Geschichten über ihre Reise. Wir haben das Land durchzogen, wir wissen, wie es dort aussieht. Glaubt uns, da herrschen Mord und Totschlag. Alle Menschen, die wir gesehen haben, sind groß und kräftig. Die Anakiter, die wir getroffen haben, sind Riesen. In deren Augen waren wir klein wie Heuschrecken. Und so haben wir uns auch gefühlt. Die Israeliten schrien entsetzt auf und weinten die ganze Nacht. Alle schimpften auf Mose und Aaron. Wären wir doch in Ägypten und hier oder hier in der Wüste gestorben, riefen sie. Warum bringt uns der Herr in solch ein Land, damit man uns tötet und unsere Frauen und Kinder als Gefangenen verschleppt? Lieber kehren wir nach Ägypten zurück. Dann legten sie sich einen Plan zurecht. Lasst uns einen neuen Anführer wählen und zurück nach Ägypten gehen. Dann legten sie sich ein. Oh, das ist ein. Muss ich jetzt gucken, wie geht's weiter? Ein Fehler. Da warfen sich Mose und Aaron vor dem versammelten Volk zu Boden. Josua, der Sohn Nuns, und Kaleb, der Sohn Jefunnes, zerrissen entsetzt ihre Gewänder und riefen den Israeliten zu: Das Land, das wir erkundet haben, ist sehr gut. Dort gibt es alles im Überfluss. Wenn der Herr Gefallen an uns hat, wird er uns dorthin bringen und uns das Land schenken. Lehnt euch nicht gegen ihn auf.
Ihr müsst keine Angst vor den Leuten dort haben. Wir werden sie leicht überwältigen, denn sie haben keinen Schutz mehr. Ihr braucht euch nicht vor ihnen zu fürchten. Der Herr ist auf unserer Seite. Aber die Israeliten steinigt sie. Da erschien der Herr in seiner Macht und Herrlichkeit am heiligen Zelt, sodass alle es sehen konnten. Er sprach zu Mose: So wahr ich lebe und so wahr die ganze Welt meine Herrlichkeit erkennen wird, diese Leute hier werden das Land nicht sehen, das ich ihren Vorfahren versprochen habe. Keiner, der mich beleidigt hat, wird hineinkommen. 10-mal haben sie mich nun schon herausgefordert, obwohl sie meine Macht und die Wunder, die Ölen, die in der Wüste mit eigenen Augen gesehen haben. Wollen sie einfach nicht auf mich hören? Nur eine Ausnahme gibt es. Kaleb, mein Diener, der mir immer treu gefolgt ist, ihn werde ich in das Land bringen, das er bereits gesehen hat. Seine Nachkommen sollen es besitzen. Und Josua ist auch, soll mit dabei sein. Soweit der Text. Ich habe euch ein Bild mitgebracht, ein anderes, nicht das vom Ortseingang beim Wehrkreisel, sondern eine Kachel, die kann man besichtigen in Reichelsheim. Da gibt es die Offensive junger Christen, die haben diese Kachel hängen in ihrem Haus. Das haben die sich vor vielen Jahren gekauft. Auf dieser Kachel, da sind sie dargestellt. Josua und Kaleb. Und sie bringen eine große, schwere Traube aus dem gelobten Land mit und sie bringen auch eine gute Nachricht mit. Das Land, das wir erkundet haben, ist sehr gut. Dort gibt es alles im Überfluss. Wenn der Herr Gefallen an uns hat, wird er uns dorthin bringen und das Land schenken. Die beiden sind Prototypen des Glaubens. Und sie haben uns deswegen auch heute noch etwas zu sagen. Sie wussten, was Glaube ist. Sie sind im Grunde genommen Pioniere. Jeder, der glaubt, ist in seinem Herzen ein Pionier. Sie sind berufen worden, also gefragt worden. Wir brauchen Leute, die bereit sind, reinzugehen nach Kanaan. Sie sind berufen worden. Du, Kaleb, du, Josua und die anderen. Und sie haben Ja gesagt. Ich weiß nicht, wie ich mich gefühlt hätte. Aber mir gesagt hat, du bist dran. Geh jetzt nach Kanaan. Das ist so ähnlich wie im Anspiel gewesen. Sie haben Ja dazu gesagt. Das ist Glaube. Sie haben Ja dazu gesagt, das Land auszukundschaften. Mit allen tollen Seiten, allen gefährlichen und allen unbekannten Seiten. Sie erkunden, wie die nächste Generation mit Gott leben kann. In diesem tollen Land. Sie erleben Großartiges. Sie bringen denen, die daheim geblieben sind, eine gute Nachricht. Wir würden heute sagen, Kirche sagen, so ein Evangelium. Sie sind Prototypen des Glaubens. Und diese Kachel, die man in Reichelsheim schauen kann, ist so ein bisschen verrückt, wenn man genau hinguckt. Daran merkt man, dass es Kunst ist. Kunst ist immer ein bisschen verrückt. Kunst ist, wenn man beim Angucken nachdenken muss. Kann man vielleicht sagen, hier an diesem Beispiel. Und wir wollen uns deswegen das ein bisschen genauer angucken. Wir fangen mal an beim Hintergrund des Bildes. Wir sehen nämlich, der Hintergrund ist Gold. Alles Gold, wie seltsam. Da müssten doch die Landschaften von Kanaan zu sehen sein. Vielleicht eine mächtige Stadt mit Mauern und Riese obendrauf. Nee. Auf den Glauben übertragen, wenn man über den Glauben redet, dann so, wenn du glaubst, hast du viele Vorteile, du brauchst keine Angst vor dem Sterben haben, das ist toll, deine Schuld ist erledigt, auch toll, du findest in der Gemeinde viele neue Freunde, allerdings, und das ist die Minusseite, sind auch ein paar Nachteile dabei, vielleicht lästern sie über dich oder du versagst im Glauben und das ist so eine Plus-Minus-Rechnung. Wenn man so über den Glauben nachdenkt. Und das ist alles. Und es ist aber verkehrt. Das ist nicht die ganze Wirklichkeit. Die ganze Wirklichkeit, die geht viel, viel tiefer. Das Wesentliche, der Hintergrund ist golden. Und Gold, die Farbe Gold hat eine Botschaft. Die Farbe Gold steht für Gott. Die nächste Zeile ist 2. Buch Mose, also richtig das ganze Buch von vorn bis hinten. Bin gerade an der Stelle, wo viele sagen, hier höre ich auf mit der Bibel, nämlich da wird beschrieben, wie das Heiligtum gebaut werden soll. Da wird das Allerheiligste beschrieben. Und ratet mal, welches Wort am häufigsten vorkommt.
Gold.
Gold kommt da am häufigsten vor. Gold steht für die Gegenwart Gottes. Josua und Kaleb sahen außer den blühenden Landschaften und auch diesen furchtbaren großgewachsenen Leuten, den hohen Stadtmauern, was Wesentliches. Das alles wird Gott uns geben. Boah. Die anderen, die sahen einfach nur das Land mit allen Höhen und Tiefen. Und die waren einfach nur geschockt. Sie versetzten das Volk in Panik, sodass die den Glaubensschritt nicht mitgegangen sind, sondern sogar Mose steinigen wollten. Kaleb und Josua hatten einen anderen Geist. Und dieses Land wird der Herr uns geben. Wow. Im Grunde steht der Heilige Geist selber vor uns und sagt, steig ein. Der Heilige Geist steht im Grunde genommen vor jedem, der grundsätzlich vor der Frage steht, will ich glauben? Und der Heilige Geist sagt, steig ein. Aber auch, jetzt sprechen wir wirklich altgestandene Gläubige an, immer wieder kommt es zu so Nagelproben und der Heilige Geist sagt, willst du einsteigen in die Schubkarre? Und wir sehen vielleicht in den Abgrund, man ist verkehrt, der Hintergrund ist golden. Ja, das ist die Frage, welchen Hintergrund haben wir vor Augen? Dschungel, Bananen, Maracuja, es ist warm, aber auch gefährliche Raubtiere, Piranhas und Schlangen. Gold, die Welt Gottes, die von nun an unser ganzes Leben umgehen wird. Die kann gar nichts mehr passieren. Komm in die Karte. Die Verantwortung für deine eigene Existenz, die darfst du komplett an Jesus abgeben. Das ist kein Tatenlosigkeitspaket, aber es ist ein Sorglosigkeitspaket. Alles ist anders, wenn der Vorhang zur unsichtbaren Welt weggezogen wird und die Binde von den Augen genommen wird und jemand sieht, der Hintergrund ist golden. Gott ist gegenwärtig und wir dürfen damit rechnen. Er umgibt uns. Er schützt uns, wenn wir im Glauben unterwegs sind. Die beiden tragen eine Stange. Vertraue Gott, der Auftrag wird dich tragen. Die kann man auch allein tragen. So eine Stange, die ist eigentlich gar nicht so schwer, aber sie machen es zusammen und sie hängen eine Traube dran. Und das ist ganz wichtig. Lassen Sie die Stange los, dann ist die ganze Expedition umsonst. Die können zwar dem Volk viel erzählen, aber wenn wir denen denn glauben, Traum, so groß, dass zwei Mann die tragen müssen. Ihr könnt uns ja viel erzählen. Wer glaubt, hat einen Auftrag. Hat eine Stange, die er zu tragen hat. Mit diesem Auftrag ist jeder in seinem Kanal unterwegs. Nächsten Sonntag geht es ein bisschen um diesen Auftrag. Ich will da nicht so viel erzählen jetzt. Aber Jesus, und das ist ganz klar, hat für jeden von seinen Leuten auch eine Berufung, eine Stange mit einer Traube dran. Die 12 Botschafter bekommen genaue Einzelaufträge, sind regelrechte Forschungsaufgaben. Es geht in die genaue Erkundung des zukünftigen Lebensraums. Das heißt es zum Beispiel, guckt euch die Landschaft an, ne? Wie ist es? Oder erkundet die Wege im Südland und in der Wüste und auf den Gebirgen, seht euch die Menschen an, die im Land wohnen, wie ist die Bodenbeschaffenheit? Gibt es dort gute oder schlechte Anbaumöglichkeiten? Bringt Früchte des Landes mit. Seid mutig und berichtet, was ihr gesehen habt. Das Wissen, ich bin nicht zufällig hier, ich habe einen Auftrag, das schützt auch, dass man nicht schlapp macht oder sich verfranst oder sich vollkommen vergisst in dem Land Kanaan. Es ist gut zu wissen, ich habe einen Auftrag und ich bleibe bei der Stange. Und ich muss nicht allein bleiben bei der Stange. Gucken wir mal auf diesen einen. Vertraue Gott, finde deinen Kader. Das Geniale ist, die beiden müssen nicht alleine los. Die gehen immer zu zweit. Das schützt nochmal zusätzlich. Gestern hatten wir eine Fortbildung für Jugendmitarbeiter, da ist es nochmal ganz stark rübergekommen. Im Grunde genommen hängt es davon ab, hast du einen Karl, hast du einen zweiten Mann, eine zweite Frau, seid ihr eigentlich spannend? Wir hatten ein höheres Gebet diese Woche am Montag, da kam auch dieses Wort von dem Gespann. Ich würde das hier gerne auch nochmal sagen. Vielleicht ist es kein Zufall, vielleicht soll es auch nochmal hier gesagt werden. Hast du schon deinen Kalb, mit dem du gemeinsam die Stange trägst, den Auftrag in deinem Leben? Jeder Christ braucht einen Gefährten. Es ist gut, wenn der eigene Ehepartner so ein Gefährte ist. Die können im Geistlichen so ein Gespann sein. Wenn das nicht der Fall ist, gibt es noch andere Möglichkeiten, einen Karl zu finden. Und die Aufgabe wäre, finde deinen Karl. Jesus hat auch immer zu zweit ausgeschickt. Das ist keine Erfindung der Zeugen Jehovas, die haben es nur abgekupfert. In der Apostelgeschichte, ne? Paulus und Barnabas. Später dann Paulus und Silas. Und Barnabas und Markus und so weiter. Sogar im Körper hat der Schöpfer viele Organe paarig angelegt. Das ist kein Zufall. Wer Angst hat vor der Entscheidung, dem möchte ich sagen, du bekommst einen Auftrag, der dich bei der Stange hält. Und es ist auch schon ein Gefährte da. Du musst ihn nur finden. Finde deinen Kahn. Und dann gucken wir uns mal die Augen an. Wo gucken die hin? Seht ihr das? Wo guckt der hin?
Nach oben.
Macht man das bei der Wanderung? Mal ehrlich, würdet ihr das machen? Aber wie so ein Steinschlag von oben kommt oder so. Vielleicht sind die so ein Stadtmauer und da ist oben einer, der schmeißt da einen Stein runter oder was. Aber normal nicht, ich würde es nicht empfehlen, nicht bei einer Wanderung. Lieber nach vorne, vielleicht ab und zu mal zur Seite und wenn ihr komische Geräusche hört, auch mal nach hinten. Aber sie gucken nach oben. Und dahinter steckt eine Symbolik. Oben ist der Himmel. Da ist Gott. Da ist der entscheidende Maßstab für alle Sehen. Denn Sehen ist bevorzugte Wahrnehmung. Wenn ich irgendwo hingucke, dann habe ich seid ihr bevorzugte, wenn ich dich jetzt angucke. Na, Fanny, dich gucke ich jetzt an, du bist jetzt bevorzugt. Ja? Ich gucke nicht, kann nicht überall hin. Hören höre ich schon, als ich höre hier irgendein Geräusch, irgendjemand schwätzt. Aber ich gucke nicht so genau hin. Ich sage auch nicht mehr. Dann ist es. Gucken ist Bevorzugung. Die Bibel kann helfen, dass wir nicht irgendwo in die Gegend gucken, sondern dass wir nach oben gucken, zu Gott gucken und den richtigen Maßstab für die Beurteilung haben, auch wenn wir merken, wir sind zum Glauben eingeladen. Alle 12 Kundschafter haben festgestellt, Kanaan ist ein richtig gutes Land. Da fließen Milch und Honig, aber dann beurteilen 10, die lagen völlig anders. Gleiches Land, unterschiedliche Beurteilungen. Können wir uns alles abschminken? Die Kanaaner, die sind ein bisschen stark, sind besser bewaffnet, die können wir nicht besiegen. Aber Josua und Kaleb sagen, wir können, die sind völlig wehrlos, weil die haben ja gar nicht mehr Gott auf ihrer Seite, aber wir haben Gott auf unserer Seite. Was sind die Riesen verglichen mit Gott? John Knox, vielleicht nicht so bekannt, aber er war der Reformator Schottlands. John Knox hat einmal gesagt, einer mit Gott ist immer in der Überzahl. Einer mit Gott ist immer in der Überzahl. Fragen wir uns, was bestimmt eigentlich mein Denken? Wo spielt für mich die Musik? Oben oder unten? Wo gucke ich hin? Die Musik spielt oben. Und dazu möchte ich Mut machen. Ich möchte Mut machen, diese Entscheidung nicht vom Blick in den Abgrund abhängig zu machen, sondern von der freundlichen Einladung des Heiligen Geistes. Komm, steig ein, sei dabei. Und ich möchte es auch ganz konkret machen mit einer Einladung, so ein Angebot am 12. April, oder ja, am 12. April ist es, da bieten wir einen ganztägigen A-Kurs. Es ist der 13. Oh, dann ist alles um einen Tag. Ja, richtig, 13. Bei mir ist es verkehrt. Super, danke. Bevorzugte Wahrnehmung, die guckt da an. Also, ein ganztägigen A-Kurs, da geht es um die Grundlage des Christseins und was es heißt, Gemeindemitglied zu sein, Taufe und Abendmahl und diese Dinge, ganz, ganz wichtig. Das sind Voraussetzungen auch für eine Entscheidung zu einer Mitgliedschaft hier in der Gemeinde und verbunden damit am 27. April, dann wird es noch konkreter, 28. Da möchten wir einen Gottesdienst anbieten, wo eine Taufe möglich ist. Möglich. Überlegt euch. Überlegt euch, ob ihr die Einladung Jesu annehmen wollt. Ihr seid herzlich willkommen. Bitte sprecht mich ruhig an. Ihr könnt auch Wolf ansprechen, er ist da hinten im hinteren Teil. Amen.